Herr, bitte segne an uns dein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, Post aus dem Gefängnis. Ich weiß nicht, ob Sie da schon mal welche bekommen haben. Ich schon. Also vor vielen Jahren habe ich da mal mit anderen zusammen einen jungen Mann betreut, der dort einsaß. Nicht unschuldig, aber vermutlich trotzdem auch für etwas verurteilt, was er nicht gemacht hat. Da hat ihn eine Freundin, ehemalige Freundin angezinkt oder so. Ja, und dann schrieb er in etwa: Meine erneute Verurteilung zerfrisst mich innerlich. Ich kann es nicht ertragen, für etwas verurteilt zu sein, was ich nicht getan habe. Natürlich habe ich Mist gebaut und Menschen enttäuscht. Leider kann ich es nicht ungeschehen machen und nun muss ich leiden. Und dann schrieb er weiter, wie er sich im Gefängnis für andere Mitgefangene einsetzt und wie er da beliebt ist und akzeptiert und was er für tolle Ideen hat, die auch verwirklicht werden. Und wie gut er da drinnen arbeitet und was er leistet und was er alles so erreicht. Und im nächsten Satz wieder, wie er am Boden zerstört ist und gar nicht weiß, wie lange er das alles noch aushalten und ertragen kann und soll. Das alles war zu verstehen und nachvollziehen, vor allem wenn man seine Biografie ein wenig kannte, das wo er herkommt, wie er aufwachsen musste. Er will da mit Fingern zeigen. Und doch merkte man seinen Briefen und ihm auch sonst an, er saß nicht nur äußerlich im Gefängnis. Er war auch innerlich nicht frei. Er pendelte hin und her zwischen Selbstmitleid und Selbstüberschätzung. Ich weiß nicht, ob Sie sowas kennen. Dazu muss man nicht im Gefängnis sitzen, um so hin und her zu pendeln, zu schwanken zwischen Selbstmitleid und Selbstüberschätzung. Und vielleicht ist ja so ein an sich selber gebunden sein überhaupt eines der schlimmsten Gefängnisse. Post aus dem Gefängnis haben Sie zumindest auch in Ihrer Bibel mehrfach. Paulus sitzt ein, unschuldig, er hat nichts verbrochen. Und er schreibt zum Beispiel an die Gemeinde in Philippi, was heute Predigtext ist, Kapitel 1, Abvers 12. Ich lasse euch aber wissen, Brüder und Schwestern, wie es um mich steht, das ist zur größeren Förderung des Evangeliums geschehen. Denn dass ich meine Fesseln für Christus trage, das ist im ganzen Prätorium und bei allen anderen offenbar geworden. Und die meisten Brüder in dem Herrn haben durch meine Gefangenschaft Zuversicht gewonnen und sind umso kühner geworden, das Wort zu reden ohne Scheu. Einige zwar predigen Christus aus Neid und Streitsucht, einige aber in guter Absicht. Diese aus Liebe, denn sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums hier liege. Jene aber verkündigen Christus aus Eigennutz und nicht lauter, denn sie möchten mir Trübsal bereiten in meiner Gefangenschaft. Was tut's aber? Wenn nur Christus verkündigt wird auf jede Weise, es geschehe zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich darüber. Aber ich werde mich auch weiterhin freuen, denn ich weiß, dass mir dies zum Heil ausgehen wird durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi. Wie ich sehnlich erwarte und hoffe, dass ich in keinem Stück zu Schanden werde, sondern dass ich frei und offen, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus verherrlicht werde an meinem Leib, es sei durch Leben oder durch Tod. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Soweit Paulus. Der sitzt im Knast und freut sich und lässt sich seine Freude nicht nehmen. Warum? Geht's dem so gut? Nein, gar nicht, er trägt Fesseln. Sind die Richter so nett zu ihm? Nein, nein, sie halten ihn trotz erwiesener Unschuld im Gefängnis fest und es ist sogar zu befürchten, dass sie ihn zum Tode verurteilen. Hat doch so eine tolle Arbeit im Gefängnis, die ihn so ausfüllt? Nein, für das, was er gebrannt hat, reißen und Menschen von Jesus weitersagen, was seine Berufung von Gott ist, das kann er nicht mehr tun, ihm sind Hände und Füße gebunden. Nur im Gefängnis ist er bekannt als so ein seltsamer Exot. Da hat er seinen Stempel weg. Alle wissen, er hat sich wegen seinem fanatischen Glauben an diesen Jesus einlochen lassen. Freut er sich, weil er so tolle Nachrichten aus den Gemeinden bekommt, weil da alles so grünt und blüht und wunderbar ist? Nein, nicht unbedingt. Von manchen hört er zwar, dass sie weiter tapfer für den Glauben eintreten und dass sie Paulus als Vorbild nehmen, so nach dem Motto, wenn der schon bereit ist, für Jesus zu leiden und das kann sogar im Gefängnis, dann will und kann ich das auch. Dann lasse ich mich von dem inspirieren und anspornen und nicht abbringen davon, das Evangelium zu verkündigen. Aber es gab auch andere, die haben das ausgenutzt, dass er weg vom Fenster war oder hinter vergitterten Fenstern. Die konnten sich nun endlich als Starprediger profilieren, um ihr Ich aufzupolieren. Und dem Paulus im Gefängnis zu zeigen, Edge, wir können das viel besser als du. Uns geht's auch viel besser als dir. Jetzt rennen die Leute uns nach, nicht mehr dir. Du bist vergessen, alter Mann, weg. Du bist out, vergessen, alter Hühne. Wir sind in, die Stars auf frommer Bühne. Wie muss das einem Paulus wehgetan haben oder ihn verletzt haben, als er davon hört? Und wie reagiert er? Was macht er in dieser Lage? Er freut sich. Er freut sich. Was bringt ihn dazu? Also die Christen sind es nicht. Gemeinden auch nicht, das Gefängnis auch nicht. Seine Aussicht, bald hingerichtet zu werden, vermutlich auch nicht gerade. Also was bringt ihn zur Freude? Nicht irgendetwas, sondern jemand. Christus. Sein Geheimnis, Christus ist mein Leben. Wörtlicher, mir ist das Leben Christus. Mir ist das Leben Christus. Es gibt ja ungefähr drei Möglichkeiten, wie unsere Beziehung zu Jesus Christus aussehen kann, sicher auch noch mehr, aber manchmal hilft ein Bild oder hilft ein Schema. Sie kennen das vermutlich, man kann unser Leben mit einem Kreis vergleichen und da ist so ein Stuhl drin oder nennen Sie es Thron und da sitzt jemand drauf und bestimmt über unser Leben. Und die erste Möglichkeit wäre, dass so das E steht fürs Ego, also ich sitze auf dem Thron, habe hier so meine Lebensbereiche, was ich so kann und habe und will und Christus ist außerhalb meines Lebenskreises, der spielt überhaupt gar keine Rolle. Das ist so die Möglichkeit eins der Beziehung zu Christus, also keine Beziehung zu ihm. Die zweite Möglichkeit wäre, ich sitze auf dem Thron meines Lebens, ich bestimme über mein Leben, habe hier so meine Lebensbereiche und Jesus ist auch ein Lebensbereich. Und da kann man mehr am Rand stehen, da kann man mehr in der Mitte stehen, mal mehr oben, mal mehr unten. Da gibt es viele Varianten. Vielleicht tue ich ja sogar viel für ihn. Fromm sein ist mir wichtig, Kirche ist mir wichtig, Gemeinde macht da ganz viel. Aber ich behalte die Kontrolle über mein Leben. Ich bestimme auch, welchen Platz Jesus wann wie hat. Kann man so machen, welche Rolle er spielen darf. Und dann gibt es die Möglichkeit, wie ich es auch auf dem Auto manchmal lese, was durch Länge fährt. Christus spielt in meinem Leben keine Rolle. Er ist der Regisseur. Er ist der Chef. Also hier hat ein Regierungswechsel stattgefunden. Er sitzt auf dem Thron meines Lebens. Und mein Ich ist ihm untergeordnet. Das wurde entthront sozusagen oder hat sich vom Thron runtergemacht. Das geht dabei nicht kaputt, das wird nicht unterdrückt, das wird nicht klein gemacht, sondern durch diese Unterordnung unter Christus ist es sogar heil geworden und wird immer mehr heil, weil Jesus der Heiland ist, der unser Leben eben heil macht und frei macht. Das ist bei Paulus passiert vor Damaskus. Da hat ihn Christus überwältigt, also ihm groß geworden. Er hat gemerkt, ich habe mich total verrannt, was ich in meiner Frömmigkeit alles wollte. Es war völlig gegen den Baum und daneben. Er soll jetzt mein Leben übernehmen. Und das hat Christus getan und man hat bei Paulus gesehen, was daraus geworden ist. Das ist das, wozu wir immer wieder einladen, wozu in Evangelisationen eingeladen wird, wo man kann das ganz schlicht in einem Gebet einmal Jesus sagen, bitte komm in mein Leben, nimm du den Chefposten ein, du sollst Regisseur sein, nicht nur eine Rolle spielen, ich will mich nach dir richten, verfüge du über mich, bestimme über meinen Körper, meine Seele, meinen Geist, über das, was ich bin, was ich habe, über meine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft oder so ähnlich. Paulus formuliert es hier so, Christus ist mein Leben. Mir, für mich ist das Leben Christus. Und jetzt wissen Sie was? Die Freude und die Zuversicht, die Paulus hatte, das war gar nicht seine. Das war gar nicht seine. Es war die Freude und Zuversicht von Jesus. Und niemand auf der Erde und im Himmel und unter Hölle oder sonst wo oder im Gefängnis oder was weiß ich, wo niemand ist in der Lage, Jesus seine Freude und Zuversicht wegzunehmen. Probieren Sie das mal, es geht nicht. Der freut sich. Jesus ist zuversichtlich, er hat überwunden, er weiß, dass er zum Ziel kommen wird. Das können Sie ihm nicht nehmen, aber Sie können es von ihm empfangen. Wenn Jesus mein Leben ist, dann ist seine Freude meine Freude. Dann ist seine Zuversicht meine Zuversicht. Dann ist sein ewiges Leben mein ewiges Leben. Deshalb kann selbst das Sterben nur noch Gewinn sein. Weil Jesus den Tod besiegt hat, er hat gewonnen. Wenn er mein Leben ist, kann ich auch nur noch gewinnen, wenn ich sterbe. Und weil Jesus sein Leben ist, deshalb hat Paulus nur ein Ziel. Jesus muss geehrt werden. Jesus muss groß gemacht werden. Ich erwarte und hoffe, dass wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus verherrlicht werde an meinem Leibe, es sei durch Leben oder durch Tod. Wenn Jesus im Gefängnis geehrt werden will, dann ehre ich ihn eben im Gefängnis. Wenn er in der Freiheit geehrt werden will, dann ehre ich ihn in der Freiheit. Wenn er in meinem Wohlstand geehrt werden will, dann ehre ich ihn in meinem Gutgehen und mit meinem Wohlstand. Wenn er in meiner Armut geehrt werden will, dann ehre ich ihn mit meiner Armut. Er ist ja mein Reichtum, der kann mir nicht genommen werden. In ihm ist alles enthalten. Wenn er in meiner Gesundheit geehrt werden will, dann ehre ich ihn mit meiner Gesundheit und tue das, was ich kann und danke ihm dafür, dass ich gesund bin, dass ich dieses kostbare Gut habe. Und wenn er in meiner Krankheit geehrt werden will, dann gebe ich ihm auch in meiner Krankheit die Ehre. Dann leide ich, aber ich lasse mich nicht unterkriegen, ich lasse mir das nicht nehmen, auch nicht durch die Krankheit, was ich durch Jesus habe, dann ehre ich ihn auch in meiner Krankheit. Ich habe trotzdem meine Würde vor ihm und durch ihn und ich gehe dann auch diesen Weg durch die Krankheit, wenn es sein muss, aber ihm zur Ehre. Ich bin ausgerichtet auf ihn. Er soll geehrt werden. Auch da. Und wenn er mit meinem Sterben geehrt werden will, dann ehre ich ihn mit meinem Sterben. Und wenn Jesus verkündigt wird und Menschen ihn dadurch kennenlernen, dann freue ich mich. Na klar. Ob der Verkündiger jetzt ganz aufrichtig ist oder ob er Narzisst ist und große Show macht, das ist doch überhaupt nicht mein Problem, ist auch nicht meine Verantwortung, das muss er mit Gott klären, nicht ich. Und wenn die Menschen zu Jesus finden, dann freue ich mich auch durch so einen Typen. Klar freue ich mich. Und ob die Verkündigung nun in der Art und Weise und der Form geschieht, die meinem Geschmack entspricht und meiner Tradition entspricht und meinen Vorstellungen oder nicht, und ob die in meiner Kirche geschieht oder in einer ganz anderen Kirche oder von Leuten, die gar nicht in der Kirche sind, auf der Straße irgendwas machen, ist doch völlig egal. Hauptsache, Jesus wird verkündigt. Hauptsache, Menschen begegnen Jesus und er kommt in ihr Leben, sie hören von ihm. Wie kann man denn über Motive und Hintergründe und Traditionen und Geschmack streiten, wenn es um nichts anderes als um Jesus geht und um seine Ehre? Geht doch gar nicht. Wenn Jesus verfälscht wurde, wenn das Evangelium verdreht wurde, da ist Paulus kantig geworden, da hat er alle Geschütze aufgefahren, die ihm zur Verfügung standen. Mittwoch war das mal ein bisschen Thema mit. Ja, da wurde er deutlich. Mit aller Schärfe, eben weil es um Jesus geht. Und nur um Jesus, im Leben und im Sterben und darüber hinaus. Aber wo das mit Jesus klar war, da war alles klar. Und deshalb war dort Freude. Die Freude, die Jesus hat, die bei ihm ist. Christus ist mein Leben. Mir, für mich, ist das Leben Christus. Nein, so ganz allein hat Paulus das nicht gepackt. Das war kein Supermensch, das war kein Superheld, der hatte auch nicht einen super Charakter, der hatte auch seine Ecken und Kanten, durchaus. Er brauchte auch Hilfen, dieser Mann. Und er nahm diese Hilfen in Anspruch. Zwei werden genannt. Das erste die Fürbitte. Ich weiß, dass mir dies zum Heil ausgehen wird durch euer Gebet. Wir brauchen das Gebet füreinander. Wenn Paulus das schon brauchte, dann brauchen wir es erst recht. Wenn der Apostel Fürbitte brauchte, dann braucht sie der Pfarrer erst recht. Wenn es schon ein Paulus nötig hatte, dass man für ihn betet, und Paulus hatte so überwältigende Erfahrungen mit der Nähe Gottes gemacht, er war im Himmel Gottes, der hat sonst was erlebt, und der Fürbitte brauchte, dann jeder und jede von uns erst recht. Man kann die Wichtigkeit des Gebetes füreinander überhaupt nicht überschätzen. Und der wichtigste Dienst, der in einer Gemeinde getan wird und den eine Gemeinde tun kann, ist der Gebetsdienst. Ob nun zu Hause, wo man allein mit Gott ist oder in einem Gebetskreis oder Gottesdienst, das sind wieder Nebenfragen. Aber der wichtigste Dienst, den wir überhaupt tun können füreinander und als Gemeinde, ist der Gebetsdienst, auch der am meisten vernachlässigte vielleicht. Aber wenn ich Ihnen mal ein Geheimnis verraten darf, wenn wir so viel füreinander und für andere beten würden, wie wir normalerweise übereinander und über andere schimpfen und meckern, dann hätten wir bald keinen Grund zum Schimpfen und Meckern mehr. Es gibt da eine gute Alternative. Das Zweite, was wir brauchen, ist der Heilige Geist. Ich weiß, dass mir dies zum Heil ausgehen wird durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Christi Jesu oder durch die Handreichung, die Unterstützung des Geistes Jesu Christi, durch das, was er mir darreicht, was er mir gewährt. Das, was bei Jesus ist, auch seine Freude, kommt durch den sehr persönlichen Dienst des Heiligen Geistes in mein Leben. Ich kann all das nicht durch meine eigene Anstrengung und Mühe oder Frömmigkeit hervorbringen. Es ist immer Gottes Geschenk. Ich kann es nur empfangen, warte nichts. Und dazu brauche ich den Heiligen Geist, weil er das vom Himmel in mein Leben bringt. Der Held war nicht Paulus. Der Held war nicht Paulus. Der Held war Jesus, vertreten durch den Heiligen Geist im Leben des Paulus. Post aus dem Gefängnis. Wie viele sind äußerlich frei, aber innerlich gefangen, ziehen nach außen die große Show ab und tragen innen furchtbare Fesseln. Paulus ist äußerlich gefangen, aber innerlich ganz frei. Und da geht es ihm viel besser als den vielen, die ein normales, freies Leben führen. Woher kommt seine große Freiheit und seine Freude? Von der Bindung an Jesus. Christus ist mein Leben. Mir, für mich ist das Leben Christus. Die Freude und Zuversicht von Jesus ist seine Freude und Zuversicht. Der Maßstab, nach dem er alles bewertet, ist Jesus. Das Ziel, das er in allem hat, im Leben und auch im Sterben, ist Christus. Dieses Ziel ändert sich nicht. Und weil dieses Ziel für ihn klar ist, deshalb und nur deshalb, kommt er auch mit allem anderen klar. Wo Jesus das Größte ist, der Größte und nicht mehr das Ich. Ein Unterschied, ob der ICH, ich steht, oder JCH, Jesus Christus. Wo Jesus der Größte ist und nicht mehr ich, dort wird das Leben großartig und auch frei. Post aus dem Gefängnis, damit auch wir in diese Freiheit kommen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Wir beten. Jesus, du allein bist genug. Du bist alles für mich. Jesus, öffne mein Herz. Lass mich sehen und verstehen, dass du mich liebst. Komm und erfülle mein Herz. Gib mir neu deinen Geist. Du bist unser Gott, der Heilung bringt. Licht des Lebens, das das Dunkel durchdringt. Herr Jesus, so tritt du in unser Leben und durchdringe alles Dunkel. Das Dunkel in unseren Herzen, die gefangen sind in sich selbst. Das Dunkel in unseren Gedanken und Gefühlen, die um sich selbst kreisen und traurig sind. Herr Jesus, tritt du in unser Leben und durchdringe alles Dunkel, besonders bei den Menschen, die unter Krankheit und Einsamkeit leiden, die verzweifelt sind und nicht weiter wissen. Bitte schenke du neue Hoffnung und Heil und Heilung und mache uns fähig, dein Leben weiterzugeben. Herr Jesus, tritt du in unser Leben und durchdringe alles Dunkel, das Dunkel in unseren Gemeinden, wo sie zum Selbstzweck geworden sind und gefangen sind in ihren Mauern und Vorschriften und der Glaube nicht mehr nach außen dringt, ansteckt und begeistert. Herr Jesus, tritt du in unser Leben und durchdringe alles Dunkel, das Dunkel in unseren Orten und in unserem Land, wo Sachzwänge und Bürokratie uns gefangen nehmen und das Leben und viele Initiativen unterdrücken und schwer machen. Herr Jesus, du hast versprochen, in dieser Welt wieder aufzutreten, wiederzukommen und alles Dunkel zu vertreiben. Dann wird Freiheit und Freude sein und die Liebe regieren. Das erwarten wir, darauf freuen wir uns. Komme du in unser Leben jetzt und bald zur ganzen Welt. Amen.